Ja, liebe Geschwister, Jesus, das Brot des Lebens, das wird das Thema sein. Ich denke, es ist immer gut, dass wir in ein neues Jahr uns auf das Zentrum besinnen, auf den Mittelpunkt unseres Glaubens. Und letztes Jahr lautete das erste Thema, ich weiß nicht, wer es noch weiß, Jesus, das Licht der Welt. Genau, Jesus Christus ist das Licht der Welt. Aber er ist auch das Brot des Lebens. Und darum soll es uns heute gehen. Passend dazu werden wir heute auch einen besonderen Imbiss haben. Vielen Dank an Familie Lein, die das vorbereitet haben. Es wird, was sollte es anders sein, natürlich Brot geben heute. Ich möchte uns den Text lesen, der zugrunde liegt. Es ist ein Ausschnitt, weil es einfach ein zu langer Text ist, um ihn in einer Stunde zu behandeln. Und zwar ist es Johannes 6, die Verse 32 bis 44. Soweit wollen wir uns heute vorwagen, bis Vers 44. Der ganze Abschnitt, der geht bis Vers 59. Aber 32 bis 59, ich denke, das ist einfach zu lang. Und ich denke, es ist eine gute Empfehlung, wenn ihr diesen Text, meinetwegen heute Nachmittag oder Abend vielleicht zu Hause nochmal im Gesamten lest, im gesamten Zusammenhang. Aber heute nehmen wir uns diese Verse 39 bis 44 heraus. Bevor ich den Text aber lese, wollen wir dem Text etwas näher erstmal kommen. Und es ist, denke ich, selbstverständlich, dass man erst einmal herausfinden sollte, in welchem Zusammenhang ein Bibeltext steht und warum das kommt, was jetzt kommt. Wir hatten vor einigen Jahren das Johannesevangelium damals noch im Jugendkreis durchgearbeitet und wir haben festgestellt, ich denke, das ist auch bekannt, dass in dem Johannesevangelium der Herr Jesus besonders als der Sohn Gottes dargestellt wird. Aber nicht nur. Und wenn wir am Anfang schauen in Kapitel 1, da gibt es so eine Vorstellung des Herrn Jesus. Also der Fokus wird gleich am Anfang nicht so sehr auf eine Lehre, sondern auf eine Person gelegt. Und zwar auf Jesus Christus. Er wird uns dort vorgestellt als das Wort, der Logos. Das Wort, ja, welches Fleisch wurde, das haben wir jetzt gefeiert zu Weihnachten. Dann wird er uns vorgestellt, auch im ersten Kapitel, als das Licht der Welt. Das kommt dann später nochmal. Als das Lamm Gottes, das die Sünde trägt dieser Welt. Ja, natürlich dann auch als Sohn Gottes, das zentrale Thema eigentlich im Johannesevangelium, als König Israels, obwohl dieser Fokus eher wieder bei Matthäus liegt, auch in Johannes kommt es trotzdem mit vor, ja, und auch als der Messias, als der Gesalbte, als der, der erwartet wurde. Und das war ja auch dann so ein ganz zentrales Thema im Evangelium, dieses auf der einen Seite Erwarten der Juden des Messias und gleichzeitig aber auch die Ablehnung, weil er wahrscheinlich nicht die Vorstellungen erfüllt hat, die an einen Messias gestellt wurden. Dann taucht Johannes der Täufer auf als Wegweiser, kann auch sagen als Hinweisschild. Ja, das ist auch eine Aufgabe, die wir als Christen haben. Hinweisen, nicht auf uns weisen, sondern hin auf ihn. Das hat der Johannes gemacht, er hat von sich weg hin zu ihm gewiesen. Er muss zunehmen, sagt er, ich ab. Dann lesen wir von den ersten Jüngern und schließlich kommt dann auch das erste Wunder, ganz bekannt, das ist das Wunder der Hochzeit von Kana, Wasser zu Wein, Kapitel 2. Kapitel 2 lesen wir auch von der ersten Tempelreinigung, wo wir auch den Herrn Jesus vorgestellt bekommen, aber in einer ganz anderen Art, wie er oft gar nicht verkündigt wird, dass er auch radikal durchgreift. Ja, und dann Kapitel 3. Eines der größten Kapitel, kann man sagen, in der gesamten Bibel. Kapitel 3, Wiedergeburt oder Neugeburt. Jesus, die Begegnung mit Nikodemus in der Nacht. Und er präsentiert hier Gottes Plan für diese Welt. Er zeigt, wie Errettung funktioniert. Nicht aus uns heraus. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen, heißt es dort in Vers 5. Ja, und Johannes 3, Vers 16, ich denke, überall ist es bekannt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das Evangelium in einem Vers zusammengefasst, selbst in Fußballstadien manchmal, habt ihr es vielleicht mal gesehen, selbst da wird es manchmal gezeigt von bestimmten Fans. John 3,16 steht da dort. Also ein ganz zentraler Vers. Und wenn wir dann weiter schauen, Kapitel 4, da kommen auch Wunder. Ja, Kana kam erst, dann kommen weitere Wunder. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir dann noch drauf zu sprechen kommen, auf das Thema Wunder. Heilungen geschehen. Heilungen, die nicht einfach so geschehen, dass mal jemand von der Krankheit, wo sowieso wahrscheinlich gesund geworden wäre, gesund wird, sondern übernatürliche Heilungen, die eben wieder zeigen, ja, der Messias ist ja am Werk, der Sohn Gottes, Gott selber, ist nicht nur ein Mensch. Aber was ist das Ziel? Das Ziel ist immer Glaube. Das werden wir auch noch sehen. Das Ziel ist nicht Sensation. Das Ziel aller Wunder, die Herr Jesus tut, ist, dass wir an ihn glauben. Dass wir an den glauben, der ihn gesandt hat. An Gott, den Vater, an den Sohn. Das gehört zusammen. Ja, und dann, ganz zentral, sind wir schon nach den Heilungen oder auch nach der Offenbarung Jesu als Sohn Gottes im Kapitel 5 in unserem sechsten Kapitel, um das es ja jetzt gleich gehen wird. Und dieses beginnt mit der Speisung der 5000. Auch da geht es schon um Brot. Speisung der 5000. Aber auch hier, und jetzt nähern wir uns immer mehr diesem Text, drei Verse vorher oder vier Verse vorher, in Vers 27 bereits, da zeigt sich, dass der Herr Jesus von der vergänglichen, irdischen Situation, echtes Brot, wir haben wirklich gegessen, sind wirklich satt geworden, hinweist auf eine unvergängliche Wirklichkeit. Vers 27 heißt es nämlich, später dann, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Es geht also um ewige Speise, es geht also um mehr als nur sich satt zu essen. Und nähern uns weiter an, Vers 29, da heißt es, das ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das Ziel. Also nochmal, das Ziel ist nie Sensation. Jesus wollte nie Fans, die hat er genug gehabt. Auch hier in dieser Situation. Er will Nachfolger, er will Jünger. Er will Glaube, echten, rettenden Glaube. Und dieser Glaube ist letzten Endes ein Werk Gottes, heißt es hier. Gehen weiter ran, Vers 30. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Die Juden fordern Zeichen. Das ist typisch, die Juden fordern Zeichen. Und da habe ich mich dann schon gefragt, als sie dann auch das Beispiel des Manna bringen, also einen geschichtlichen Rückblick auf die Wüstenwanderung in Vers 31. Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Also sie führen hier ein ganz klares Wunder an und verbinden das mit der Frage, was tust denn du für ein Wunder? Und dann lese ich vorher, gut, Jesus ging auf den See, das haben jetzt wenige gesehen, aber eben diese Speisung der 5000. Es ist doch verrückt eigentlich. Sie fordern ein Wunder, obwohl Jesus gerade erst ein riesiges Wunder getan hat. Also es wird hier nicht über die Beweggründe des Volkes gesprochen. Wir können da spekulieren, aber diese Fragen kommen, wenn man sich mit dem Evangelium befasst. Warum haben die das nicht jetzt verstanden? Ich meine, 5000 Menschen, das waren ja nicht nur 5000 Menschen, das waren ja nur die Männer. Ja, lass es mal noch immer eine Frau und vielleicht noch zwei Kinder, sind wir bei 20.000. Manche kommen vielleicht auch alleine, andere vielleicht auch mit 10 Kindern, kann ja auch sein. Ne? Also haben wir vielleicht Zehntausende, die dort waren, die von dieser Menge, wo vielleicht wenige Zähne vielleicht satt werden würden, wenn überhaupt, hier satt geworden sind. Also eindeutiger und klarer geht's nicht. Und dann haben sie noch aufgelesen, 12 Körbe voll. Also das ist doch, das muss ich doch rumgesprochen haben. Und trotzdem, was tust denn du für Zeichen, wurde gefragt. Also was muss da an Jesus vorgegangen sein, na, als er dieses, so eine Haltung erlebt hat bei dem Volk. Noch ein Gedanke, bevor wir jetzt wirklich in den Text einsteigen. Es zeigt letztlich auch, dass Zeichen und Wunder können sie noch so groß sein, oft gar keinen Glauben würden. Das ist interessant. Das ist mir so gekommen als Gedanke. Selbst diese Wunder, die der Herr Jesus getan hat und die er auch tun musste, und die auch natürlich richtig waren, ist ja gar keine Frage. Jesus macht ja nichts als Zufall. Selbst diese krassen Wunder und Zeichen haben wenig Glaube nur gewirkt. Darüber sollte man nachdenken mal. Auch in Bezug auf die heutige Zeit. Ja, und jetzt lesen wir Verse 32 bis 44. Jesus Christus, das Brot des Lebens. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen: Ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wie gesagt, es geht weiter. Bitte lest das in Ruhe zu Hause nochmal nach. Wir machen bis Vers 44 heute. Ja, ich hatte ja schon die Vorverse, die davor stehen, kurz behandelt, weil die ja ganz wichtig sind, um die Situation zu verstehen, die jetzt kommt. Nachdem diese Forderung gestellt wurde, diese Zeichenforderung von dem Volk, auch dieser Bezug gezogen wurde zum Manna in der Wüste, sagt Jesus jetzt was. In Vers 32 und 33. Er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Wahrlich, wahrlich, ganz wichtig ist das immer, wenn das der Herr Jesus sagt. Amen, Amen steht da im Original dort. Er sagt jetzt hier Folgendes. Er weist erstmal von Mose weg. Mose, ja, hatte schon einen gewissen Kultstatus. Er war natürlich ein ganz großer und geachteter Führer im Volk. Aber dennoch, es war ein Mensch. Und hier schon der erste Punkt, den wir lernen können: Vorsicht vor Menschenverehrung. Ja, so sehr wir vielleicht auch aufschauen auf manche Gottesmänner, auch in der Kirchengeschichte, wo man sagt: Mann, also hier muss ich demütig sein, das dürfen wir durchaus auch. So sehr müssen wir auch sagen, auch die Frommsten, sage ich mal, waren Menschen und es waren Sünder. Und ich bin der Bibel dankbar dafür, dass die Bibel keine Heldengeschichten malt und dass sie nur das Positive erwähnt und die Schwächen der Gottesmänner, der gesegneten Gottesmänner, trotzdem nennt. David zum Beispiel, ja, der größte König im Volk Israel, gut Salomo noch, aber Mann nach dem Herzen Gottes, trotzdem wird nicht verheimlicht auch, was nicht so gut war. Sünden werden nicht verheimlicht. Abraham, Isaak, Jakob, die Patriarchen. Dennoch, immer wieder lesen wir bei ihnen auch von den Verfehlungen. Und deshalb ist es wichtig, dass man das einfach auch im Blick hat, auch wenn man Biografien liest, was ich sehr wichtig und schön finde und gut. Das wollen wir auch machen, weil wir ja auch lernen wollen. Es sind keine sündlosen Menschen gewesen. Und hier in diesem Volk hier war eben das Problem da, den Mose besonders hoch zu stilisieren. Und das sagen sie ja auch hier, dass sie das, oder Herr Jesus sagt es hier, dass eben nicht Mose derjenige war, der das Brot ihnen gegeben hat, sondern Gott selber. Wir sind von ihm abhängig. Er ist der Geber. Das stellt der Herr Jesus hier dar, dass Gott in der Wüste der Gebende war, Vergangenheitsform, aber, wenn man genau liest, auch ist. Es heißt nämlich hier, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, Vergangenheit, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Gibt. Also auch jetzt. Ne? Nicht nur historisch was hier behandelt wird, sondern er gibt es auch. Also es ist nach wie vor so, dass er Gott der Gebende ist. Jederzeit. Und dann, Vers 32, bezeichnet sich der Herr Jesus als das Brot Gottes. Es ist noch etwas verdeckt, aber nicht mehr lange, noch ist es verdeckt. Er sagt hier, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Ja, das Brot Gottes, der Herr Jesus ist das Brot Gottes. Das heißt, er ist dieses Zeichen, das die Juden fordern. Er selber ist dieses Zeichen. Also sie fragen ja hier, was er vom Zeichen tut. Und dann stellt er sich vor in den Versen und sagt damit, hier, ich stehe vor euch, das Zeichen, was ihr fordert, das steht hier. Und wenn wir dann die Verse, die wir wie gesagt heute nicht haben, Vers 49 zum Beispiel lesen, dann nimmt er nochmal Bezug, eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Vers 50, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt, weist er auch wieder auf sich hin. Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Und auch Vers 58, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Also er meint sich selber. Er meint das, was er gibt. Also es zieht sich dann wirklich durch diesen Text durch. Ja, und Vers 34, die Antwort, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Das erinnert mich an Kapitel 4, Vers 15, was wir auch schon mal hatten, Burkhards Grün war das. Frau am Jakobsbrunnen, Herr Jesus spricht vom Wasser des Lebens, das Ewigkeitswert hat. Er weist ganz klar von dem Brunnen dort weg auf sich, hoch, auf Wasser, das eben nicht vergänglich ist. Und die Frau antwortet ebenso, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht durste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und ähnlich hier, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Ich weiß nicht, was sie hier gedacht haben. Das ist wieder so eine Frage, wo man sich denkt, was haben die jetzt gedacht, was das für Brot ist? Irgendein super Brot, wie der süße Brei oder so, was nicht alle wird. Ich weiß es wirklich nicht. Also mag ja sein, weil die haben ja doch vielleicht gedacht, naja, 5000 Menschen hat er gespeist, vielleicht hat er da irgendwie einen Trick oder... Aber es ist natürlich irdisch. Es ist völlig irdisch, was sie hier sagen. Und es ist nicht das, was der Herr Jesus wirklich meint und was er möchte. Er möchte was ganz anderes. Ja, und dann Vers 35, da sagt er es dann ganz klar und direkt, ohne Umschweife, ohne irgendwie in Gleichnisreden, sondern er sagt ganz klar, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dursten. Das ist gemeint. Also okay, echtes Brot, was man essen kann, sondern es geht um mehr. Er selber ist dieses Brot. Und wir haben hier das erste Ich-Bin-Wort in der Bibel, im Johannesevangelium. Es gibt ja verschiedene Ich-Bin-Worte. Ja, man sagt 7 ausdrucksvolle Bilder. Ihr kennt das alles, sicherlich schon Predigtreihen darüber gehört. Die Tür, der Weinstock, Weg, Wahrheit, Leben und so weiter. Aber insgesamt kommt es nicht nur 7-mal vor im Johannesevangelium, sondern ganze 23-mal, also viel öfters. 23-mal kommt dieses Ego Eimi kommt 23 Mal im Johannesevangelium vor. Und ich bin, das wissen wir, und das wussten auch die Juden aus dem Alten Testament, auch in Bezug auf Mose, so hat sich der lebendige Gott ja vorgestellt, als der Ich Bin. Also ihr merkt, was er damit sagt. So, und jetzt wollen wir, bevor wir dann die anderen Verse, sage ich mal, ein bisschen schneller behandeln, einfach mal einen Exkurs machen zu dem Thema Brot. Brot in der Bibel, nicht umfassend jetzt. Was ist damit gemeint? Was bedeutet das Brot? Nun, Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Brot, hebräisch, lechem, auf dass ich es richtig ausspreche, Lechem, Brot, griechisch Nun oder Syno, etwa 250 Mal kommt es vor in der Bibel, hat verschiedene Bedeutungen, ganz normales Brot eben halt zum Essen, dann einfach ein Bild für Nahrung generell und, wie auch hier, symbolisch etwas Hungerstillendes, eben auch geistliche Speise. Das kann Brot bedeuten. Dass Brot ein Grundnahrungsmittel ist, sehen wir in Matthäus 6, Vers 11. Wir beten ja auch das Vaterunser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und damit ist nicht unbedingt nur gemeint, dass es Brot sein muss. Also unsere Versorgung, unser tägliches, das was wir brauchen, gib uns heute, ist damit gemeint. Brot wurde damals, so habe ich nachgelesen in dem Lexikon, entweder aus reinem Weizenmehl oder aus einer Weizengerstenmischung gebacken. Und arme Menschen, die haben es aus reinem Gerstenmehl gegessen. Das wird sicherlich darauf hindeuten, dass es billiger war. Brot diente als Lebensunterhalt. In 1. Mose 3, Vers 19, also die Sündenfallgeschichte, da sagt Gott, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und damit ist eben das Überleben gemeint. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das heißt, du sollst was dafür tun, du sollst arbeiten. Und das verdienen dir auch, dass du essen darfst. Das ist nichts Selbstverständliches. Man sagt ja auch heute noch, ich verdiene mein Brot mit, kommt dann irgendein Job. Oder man spricht auch noch vom Broterwerb. Das ist euch sicherlich bekannt. Damit muss halt kein Brot gemeint sein, sondern einfach die Nahrung, die wir brauchen, um zu überleben. Im Alten Testament, da lesen wir an verschiedenen Stellen vom ungesäuerten Brot bei bestimmten Opfern. Das ist natürlich jetzt schon ein symbolischer Charakter, der hier mit drinnen steckt. Beim Auszug aus Ägypten wurde ungesäuertes Brot gebraucht. Ja, das Passa wurde auch als das Fest der ungesäuerten Brote bezeichnet. 2. Mose 34, Vers 18. 2. Chronik 8, Vers 13, Lukas 22, Vers 1. Ja, und die geistliche Bedeutung des Brotes wurde schon in den Schaubroten dargestellt. Diese wurden nur von den Priestern gegessen. Steht in 3. Mose 24, das Kapitel, da wird davon berichtet. Die Schaubrote wurden auch Brot des Angesichtes oder Schichtbrot genannt. Zwei Bibelstellen, wer mitschreibt oder dann mithört. 2. Mose 25, Vers 30 und 1. Chronik 9, Vers 32. Ja, und schließlich das Brot beim Abendmahl. Beim Abendmahl gebrauchen wir Brot. Heute werden wir es wieder feiern. Es symbolisiert den Leib Christi. Der Herr Jesus, der dieses Brot isst. Man sagt ja auch Brotbrechen, so nennen wir es. Ja, also es ist eigentlich nicht richtig, wenn man es mit einer Hostie macht. Ist eigentlich falsch, ne? Und es ist ja, sind ja auch verschiedene Stücken. Es symbolisiert es einfach nicht. Klar, es ist jetzt nicht das Entscheidende, sage ich mal, aus was das besteht. Es geht um den Inhalt. Aber es ist doch schon, denke ich, wichtig, dass man dann auch dem schon ein Stück nahe kommt, wie es wirklich war. Und es symbolisiert den Leib Christi, den Herr Jesus selber, aber es symbolisiert den Leib Christi auch im Sinne von der Gemeinde natürlich, ne? Also wir sind ja der Leib Christi. Er ist ja auch das Haupt. Also es ist ja Symbolik, was da drinnen steckt. Wir sind die Gemeinde. Das heißt, der weltweite Leib Christi wird sozusagen im Abendmahl durch das Brot symbolisiert. 1. Korinther 10, Vers 17. Ich lese es jetzt nicht vor. Wir werden es ja dann auch noch im Abendmahl betrachten, dieses Thema. Ja, also Brot, wir haben es gerade gemerkt, hat eine sehr breite Bedeutung und es geht immer um was Zentrales. Es ist nicht kein Luxusmittel oder so, sondern es ist was ganz Grundlegendes. Kommen wir wieder zu unserem Text. Wo sich der Herr Jesus hier eben in Vers 35 als das Brot des Lebens vorstellt. Er sagt es auch hier schon ganz klar im zweiten Versteil, dass es eben um geistliche Speise geht, um mehr. Und das ist ähnlich eben wieder wie in Kapitel 4. In Kapitel 4, das Wasser des Lebens. In Vers 14, Kapitel 4, Vers 14, das möchte ich mal lesen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und genauso hier, Vers 35, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Er stillt unseren geistlichen Hunger und Durst. Vers 48 wiederholt er das dann nochmal ganz kurz und knapp. Ich bin das Brot des Lebens. Ja, Vers 36 jetzt, was Negatives. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Ja, Herr Jesus steht vor dem Volk, das Brot des Lebens steht vor dem Volk, aber was erfährt er hier? Ablehnung. Herr Jesus hat in seinem Leben viel Ablehnung erfahren, viel Enttäuschung erlebt. Und er sagt hier, dass er das bereits dem Volk gesagt hat, also er hat es vorausgesehen. Das kann man im Kapitel 5 bereits nachlesen, Verse 39 und 40, wo es heißt, ihr erforscht die Schriften, weil er meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Die haben es eigentlich richtig gemacht, haben die Schriften erforscht sogar. Ne? Das ist genau richtig, das sollen wir auch machen. Dort ist der Herr Jesus auch zu finden. Aber dennoch, trotz dieser Tatsache und trotz dieses eigentlich, was offensichtlich ist, wollen sie nicht an ihn glauben. Das hat er hier schon in Kapitel 5 vorausgesagt. Es ist geistliche Blindheit. Man sagt ja auch heute noch die Redewendung, der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. So kann man das sich vorstellen. Also, es ist da und man sieht es nicht. Der Jesus ist da und wird nicht als der wahrgenommen, der er ist. Vers 37, was macht der Herr Jesus hier? Er lehrt. Das ist auch interessant, er lehrt. Es ist ständig Lehre, was er hier macht. Biblische, gute Lehre. Und er sagt hier, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ohne jetzt auf ein kirchengeschichtlich brisantes Thema einzugehen, Erwählungslehre, Calvinismus und so weiter, muss ich sagen, dieser Vers ist eigentlich so leicht, so einfach. Das schätze ich, das finde ich halt so genial an der Bibel. Menschen denken sich theologische Systeme aus. Die sind nicht direkt schlecht immer, ne? Aber es sind menschliche Systeme, um geistliche Wahrheiten irgendwie zu fassen. Und hier ist beides drin. Hier sind beide Seiten angesprochen. Die eine Seite, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Aber dann geht's weiter. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, Gott ist der Souveräne. Er erwählt. Er tut den ersten Schritt. Es geht von ihm aus. Wie macht er das? Ja, durch sein Wort. Das lesen wir auch in der Bibel. Da Jesus spricht Menschen an, tote Menschen, geistlich tote Menschen, durch sein Wort. Und was ist das Wort Gottes? Es ist wie ein Hammer. Es ist ein Hammer, was Felsen zerschlägt, Felsen zerschmeißt. Also es ist nicht ein Holzhammer, sondern wirklich ein ganz mächtiger Hammer, das Wort Gottes. Und unser Herz ist Fels, wenn wir den Herrn Jesus nicht gehören. Aber das Wort Gottes ist stärker. Das Wort Gottes schlägt den Fels weg. Das Wort Gottes rettet, kann die Herzen umkrempeln. Aber wie gesagt, das ist auch hier die andere Seite. Gott zwingt niemand. Man wird angesprochen von seinem Wort. Ja, und dann kann man kommen. Ohne das geht's nicht. Das heißt im zweiten Teil, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja, wenn jemand durch das Wort Gottes angesprochen ist und zum Herrn Jesus geht, vor ihm niederfällt, ob das körperlich niederfallen ist oder nicht, spielt keine Rolle, das ist äußerlich. Wer kapituliert vom Herrn Jesus, wer zusammenbricht, wer sagt, ich kann dir nichts bringen. Ich bin nichts wert, ich kann dir keine Werke bringen und mich erlösen irgendwie. Den wird er nie hinausstoßen. Das ist 100%, was hier steht. Hier gibt es keinen Spielraum. Wer zu mir kommt, wird erst mal angeguckt, wer ist denn das? Ne, wie hat denn da gelebt? Wie sieht's denn da aus? Bei dir reicht's. Bei dir nicht. Du hast Dinge getan, dafür gibt's keine Vergebung. Nein, so ist es nicht. Das macht der Herr Jesus nicht. Wer wirklich zu mir kommt, ja, und wenn es der größte Massenmörder ist, muss man einfach ehrlich so sagen, wer zum Herrn Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Was für ein wunderbarer Vers. Denn, Vers 38, ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der Wille Gottes ist Glaube, ist Rettung. Und den tut sein Sohn hier. Der Herr Jesus ist auch hier unser perfektes Vorbild, wenn es darum geht, sich dem Vater unterzuordnen. Im Thema Unterordnung ist Jesus unser Vorbild. Nicht unbedingt Menschen, es ist der Herr Jesus. Er ist unser Vorbild, was Unterordnung bedeutet. Und was Gehorsam bedeutet. Nicht wir. Also wenn ich mich angucke, Gehorsam, Unterordnung, man geht doch oft eigene Wege. Aber schaut auf Jesus. Und das möchte ich auch wirklich am Anfang dieses Jahres auch als Wunsch äußern für mich persönlich. Ihr darf nochmal egoistisch sein. Wenn es ums Heil geht, da darf man egoistisch sein. Da geht es erstmal um jeden Einzelnen. Aber natürlich für jeden. Auf Jesus zu blicken und ihn als das Vorbild zu nehmen. Den Herrn Jesus zu studieren. Das durften die Jünger. Sie waren mit ihm unterwegs. Da gab es viele Gespräche. Sie haben ihn einfach beobachtet. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit mal. Ich habe jetzt erst eine Predigt gehört von Eberhard Platte. Das hat er mal zum Malachitag gesagt. Das ist eine Methode, dass Jünger gemacht werden. Predigern mit älteren Brüdern mal fragen, kann ich mal mitfahren, wenn man vielleicht frisch bekehrt ist. Zu deinen Diensten, nimmst du mich mal mit? Und den dann beobachten, wie macht er das? Nicht nur anhören die Predigt, sondern einfach mitmachen. Dass ältere Geschwister sagen, ich nehme dich mal mit. So Mentoring halt, das klingt so modern, aber das ist total biblisch eigentlich, was wirklich damit gemeint ist. Also nicht unbedingt nur Seminare geben und so und Kurse, sondern einfach Teilhabe. Das war beim Herrn Jesus so. Die haben den beobachtet, die haben geguckt, wie reagiert er im Alltag, ne? Nicht nur jetzt sonntags, ne? Wo man vielleicht ganz anders ist. Also im Alltag ist man vielleicht ganz anders. Ne? Hat vielleicht von Leuten einen Eindruck, wo er denkt, Mensch, was für ein Bruder. Und dann wisst ihr gar nicht, wie der sonst ist. Also mitgehen auch mal. Das ist eine Möglichkeit. Das hat auch Jesus hier gemacht. Er ist unser Vorbild im Unterordnen unter dem Vater und im Gehorsam gegenüber dem Vater. Er tut den Willen Gottes, heißt es hier. Ja, erkennen ist das eine. Das ist auch schon wichtig. Das gehört ja dazu. Es geht dem voraus. Aber das dann auch zu tun, das ist schwierig und das ist der wesentlich schwierigere Punkt. Aber der Herr Jesus hat es gemacht. Er hat den Willen Gottes getan und er ist gehorsam gewesen bis zum Tod am Kreuz. Der Vers 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Das kommt immer wieder, diese Formulierung. Das ist auch wieder so ein theologisches Thema. Die Unverlierbarkeit des Heils. Gibt es die? Keine Angst, mache jetzt auch kein Thema auf. Ich sage nur ganz klar, von Jesus her gibt es das. Wenn ich mich bewusst aus dieser Hand herausbegebe, das ist ein anderes Thema. Ne? Da habe ich eine Meinung, sage ich auch. Wenn man bewusst sagt, will nichts mehr mit dir zu tun hat, dann das sagt der Herr Jesus nicht hier. Aber von seiner Seite her, von ihm, ist die Sache geregelt, ist die völlig klar. Wir brauchen da nie Angst haben, dass er sich doch mal anders überlegt. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Und Herr Jesus geht nichts verloren, heißt es ja. Wie gesagt, die eine Ausnahme, dass ich mich selber da rausbegebe, dass ich sage, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Da bin ich der Meinung, dass es geht. Aber es lasst es jetzt offen, brauchen wir auch nicht da jetzt viel uns zu zerstreiten. Es ist ja leider so, dass es da manchmal auch Spaltungen gab aufgrund dieser, wie ich finde, Erkenntnisfrage. Aber von Gott ist die Seite klar und das muss auch klar sein. Also wenn da jemand was anderes lehrt, wenn jemand sagt, naja, du musst immer irgendwie in Angst leben und das können die ja. Und nein, braucht man nicht. Es ist ganz klar, der Herr Jesus hat die Kontrolle. Er kontrolliert alles. Ja, wir lesen in der Offenbarung mal von einem gläsernen Meer. Gläsernes Meer, das ist eine tiefe Symbolik und man kann da sicherlich auch viel reindeuten. Aber eben auch dieses Gläsern, also dass es durchsichtig ist, dass wir praktisch völlig kontrolliert werden von Gott, dass der da keine, dass ihm nichts entkleidet, auch in diesen ganzen endzeitlichen Situationen, in denen wir ja leben. Wir haben es am Anfang gehört, wie wird es werden? Wollen wir uns jetzt verrückt machen? Nee, braucht man nicht. Wir sollen schon informiert sein. Ich denke, dass wir nicht naiv sein müssen jetzt in dieser Welt und sagen, es ist alles gut und so, Scheuklappen und alles okay. So nicht, aber dennoch, nicht jetzt verrückt machen oder so, uns runterziehen lassen, das wäre gefährlich. Und wer das eben macht, der sollte sich dann vielleicht nicht so sehr mit diesen Dingen befassen. Es gibt auch verschiedene Charaktere eben. Ja, und die Auferweckung wird angesprochen, wunderschön, wird viermal gemacht, am Ende des Textes dann auch nochmal. Ist auch kein Zufall, dass sowas immer wieder kommt. In der Bibel gibt es das nicht, Zufall, dass irgendwo mal was steht, was eigentlich nicht so wichtig ist. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tage, das zielt eben uns auf unser Ziel. Darum geht es hier. Die Auferweckung, wenn wir sterben, das sind wir wie Samenkörner, die in die Erde gelegt werden. Unser Leib wird unter die Erde gebracht, nicht verbrannt, das ist nicht gut, wirklich Beerdigung. Und ja, wenn die Entrückung ist, dann werden die auferstehen. Wir werden also, wenn wir jetzt noch leben sollten, werden wir denen nicht zuvorkommen, heißt es. Das heißt, der neue Leib, oh, ne, das sind keine Energien, die irgendwo rumschwirren, ne, das ist ja griechisches Denken, so ist es nicht. Sondern echter Leib, wir werden einen Leib haben, aber eben nicht so ein Leib aus Fleisch und Blut, sondern ein Auferstehungsleib, aber trotzdem ein Leib. Wir werden uns so wiedererkennen, bin ich davon überzeugt. Dann sind wir am Ziel. Und das zeigt auch dieser Text, dass das Ziel der Glaube ist, der anscheinend ist, und das ewige Leben. Auch das ist wichtig, dass wir das auch dieses Jahr bedenken, dass wir eben nicht im Irdischen bleiben, dass wir das nie vergessen, wo wir hingehen, dass wir das Ewige, das, was wir, das letzte Hemd hat keine Taschen, also wir können hier nichts Materielles mitnehmen im Himmel, dass wir das Ewige aber im Blick haben, dass wir uns Schätze sammeln für den Himmel, das ist wichtig, dass wir wirklich diesen Satz, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, dass wir das verinnerlichen. Es gibt etwas nach, es ist nicht alles hier. Er wird uns auferwecken am letzten Tag. Und dann ist eben auch die Entrückung, das ist eins, das fällt zusammen. Zwei Bibelstellen dazu, wie gesagt, zum Aufschreiben. Römer 8, Vers 11 und 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Kommen langsam zum Schluss. Verse 41 und 42. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Ja, und das Murren, das kommt uns bekannt vor, wenn wir die Geschichte Israels kennen, wenn wir auch die Geschichte mit Manna kennen. 2. Mose 16, da haben sie auch gemurrt. Bah, das Eklige, immer wieder das Manna. Gib uns doch mal was anderes. Gib uns mal was Schönes zu essen. Nehmen wir das süße Zeug, das Manna. Versteht man ja irgendwo auch, ne? Wenn du immer dasselbe essen musst, über die Jahre. Aber hier murren sie. Weil hier steht das wahre Manna vor ihnen. Das wahre Himmelsbrot. Und auch das wird abgelehnt. Und es wird gemurrt. Wie damals in der Wüste. Und es ist leider bis heute so, dass die Gottessohnschaft abgelehnt wird, dass das Volk, in das er kam, in das Seine, ihn nicht aufgenommen hat. Es gibt Ausnahmen. Es gibt messianische Juden. Es ist sehr gut und es scheint um mehr zu werden, was auch darauf hindeutet, dass wir uns in der fortgeschrittenen Endzeit befinden. Ja, das ist ein Zeichen, können wir gucken, das ist ein Zeichen an der Weltenuhr, ohne jetzt zu spekulieren. Und es gibt ja auch die Verheißung, dass sie auf den blicken werden, den sie zerstochen haben. Aber, und das muss man auch sagen, vorher werden noch viele, viele Tote zu beklagen sein. Es wird Schlachten geben mit vielen Opfern. Der Überrest wird übrig bleiben. Aber es ist eben trotzdem tragisch, dass der Herr Jesus hier kommt und abgelehnt wird. Und man kann auch im Weltlichen, sage ich mal, über Gott viel reden, auch mit Menschen so in Deutschland. Gott, okay, Gott gibt's. Manche sagen, Gott gibt's nicht, natürlich, aber es gibt doch viele, die sagen, okay, Gott, ja, muss schon geben was. Aber Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann hören die Gespräche oft auf oder nehmen eine andere Wendung. Also wenn es um Jesus geht, da wird es brisant und an ihm scheiden sich die Geister. Und letzten Endes denke ich, bei allem, was in der Endzeit oder auch in unserem Land noch so passiert, es wird letztlich wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er der entscheidende Punkt sein wird, an dem sich alles entscheidet. Jesus, ja oder nein? Das wird der Punkt sein. Gott, okay, das wird wahrscheinlich alles stehen gelassen. Aber Jesus, der einzige Weg. Nee, ein Weg, der einzige Weg in den Himmel. Diese absoluten Aussagen, die wir ja als bibeltreue Christen glauben natürlich und nur bezeugen, dann kann es schwierig werden. Aber wir dürfen es nicht aufgeben. Und Jesus tadelt die Juden hier in Vers 43a, sagt zu ihnen, murrt nicht untereinander. Er ist darüber sicherlich traurig, er hat ja auch geweint. Gibt es ja auch die berühmte Stelle, Jesus weinte. Zwei Wörter nur, ein Bibelvers, Jesus hat geweint. Ihn hat es nicht kalt gelassen. Ihn lässt es nicht kalt, wenn wir an ihm vorübergehen, auch in diesem Jahr, wenn Menschen das ablehnen. Es lässt ihn nicht kalt und es darf auch uns nicht kalt lassen, wenn wir sehen, dass Menschen verloren gehen in unserer Nachbarschaft. Da müssen wir uns beugen, auch ich muss mich da beugen, dass das manchmal gar nicht so wichtig ist, ob da irgendjemand, den ich vielleicht jeden Tag sehe, Nachbarhaus dann verloren geht. Das ist das gar nicht so mehr, es ist halt so, ne? Das ist nicht gut. Das muss eigentlich unser Herz berühren. Der letzte Vers, Vers 44, schließt nochmal auch ein Stück an Vers 37, so ähnlich. Dort heißt es, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist ein zentraler, lehrmäßiger Vers in der Bibel. Ohne das Ziehen Gottes geht nichts. Es gibt keine Bekehrungen, einfach so. Ich kann nicht sagen, heute will ich mich bekehren. Ach so, ja, kein Problem. So einfach ist das nicht. Der Vater muss ziehen. Der Vater muss ziehen. Wir müssen uns ziehen lassen, Merni. Und auch hier setzt er wieder die Verbindung zur Auferstehung. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass wir alle, die wir hier sind, und das ist mein Wunsch, das Ziel erreichen, dass wir dabei sind bei der Auferweckung am letzten Tag. Oder was wahrscheinlich noch schöner wäre, bei der Entrückung. Das wünschen wir uns doch alle, dass wir dabei sind. Dass wir dieses Ziel erreichen. Und das geht aber nur, indem wir den Herrn Jesus, das wahre Brot, haben. Es geht nur dadurch, dass wir mit ihm vereinigt sind, dass wir ihm gehören. Dass wir wirklich sagen können, ja, ich bin ein Kind Gottes. Und wer das noch nicht ist, ich kenne nicht jeden Einzelnen, ich kann nur nicht ins Herz blicken. Da hat er heute noch die Möglichkeit, das zu tun. Es ist noch Gnadenzeit. Der Herr errettet uns jetzt, nicht irgendwann jetzt. Amen. Ja, wir wollen gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus Christus, du Brot des Lebens, du Brot des Himmels, der du die Herrlichkeit verlassen hast, der du Mensch geworden bist, der du in unseren Dreck gekommen bist, in das Elend, in die Finsternis. Wie muss das für dich gewesen sein, wenn man nur Herrlichkeit kennt? Du hast es aber getan, bist gehorsam gewesen bis zum Tod, hast dich dahingegeben, du das Brot des Lebens. Herr, wir können dir dafür ja nur danken, wir können in Demut niederfallen vor dir und wir wollen dich anbeten. Dafür wollen dich loben und preisen. Herr, danke, dass wir nichts mehr brauchen außer dich. Wenn wir dich haben, haben wir alles. Ich möchte dich bitten, wer dich noch nicht angenommen hat, Herr, zieh ihn zu dir. Und ich danke dir für die Gnade, die du uns, die wir dir schon gehören, zuteil hast werden lassen. Wir haben es uns nicht erarbeitet. Was haben wir zu bringen? Nichts. Es ist reine Gnade, dass du uns gezogen hast zu dir, dass du uns erwählt hast, dass du uns Vergebung geschenkt hast, ewiges Leben, dass du uns auferwecken wirst am letzten Tage, oder dass du uns zu dir entrücken willst. Herr, wir freuen uns darauf und ich möchte dich bitten, auch für dieses Jahr, dass du uns das im Fokus behältst, dass wir uns nicht von Nebensächlichkeiten das Zentrum vernebeln lassen, dass du ja selber bist, du bist das Zentrum, dass wir uns da nicht ablenken lassen, nicht wegziehen irgendwie lassen. Dass wir auch an einem Strang ziehen als Gemeinde, dass wir zusammenhalten. Und dass jeder, der hier ist, das Ziel erreicht, das ewige Leben bei dir. Amen.